Wir waren ja letztens unterwegs bei den vier Solas, deshalb passt das mit der Tütensuppe. Es ist gut, wenn man manche theologischen Inhalte so runterbrechen kann, dass man nur einen Satz heißes Wasser drüber kippen muss und dann sind sie wieder da. Das ist ja eine ganz tolle Idee. Vier Solas, die die Grundtheologie der Reformation, des evangelischen Glaubens zusammenfassen. Und ich habe sie nochmal hier zusammengefasst. Glaube, Gnade, Schrift und im Zentrum Christus, der alles zusammenhält. Aber da gibt es noch ein fünftes Sola. Heute gehen wir in die Verlängerung, wenn man das so sagen möchte. Denn alles, worüber wir gesprochen haben, verweist auf eine höhere Realität, auf eine größere Wirklichkeit, die hinter allem steht. Und das, worum es heute gehen wird, findet sich zum Beispiel bei Johann Sebastian Bach. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Er hat alle seine Lieder mit SDG unterschrieben. Wer weiß, was das bedeutet? Da steht es auch schon, wer das lesen kann. Soli Deo Gloria. Wo sind die Lateinkenner? Was bedeutet das? Allein Soli Deo Gott Gloria Ehre. Allein Gott die Ehre. Die ganze Musik von Johann Sebastian Bach, alle seine Werke hat er geschrieben mit dem Blick, dass sie die Ehre Gottes allein in den Mittelpunkt stellen sollen. Alles, was er gemacht hat, sein ganzes Schaffen war ausgerichtet, um Gott in den Mittelpunkt zu rücken, um ihm Ehre zu geben. Und das wird das Thema für uns heute sein. Allein Gott die Ehre als Abschluss unserer Sola-Reihe. Und wir wollen uns heute eben mit Gott, dem Dreieinigen, befassen. Gott, dem Vater auch, der da im Mittelpunkt steht. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, um das so ein bisschen einzustimmen. Das ist ein bisschen schlecht jetzt hier von der Schrift. Kein Mensch ist wirklich weise, außer er lebt nach dem Willen und für die Ehre Gottes. Kein Mensch ist wirklich weise, außer er lebt nach dem Willen und für die Ehre Gottes. Oder wie es im Sprüchebuch heißt, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Also diese Ausrichtung auf Gott allein gibt uns Ziel und Perspektive und Weisheit und Klarheit für unser Leben. Und ich habe einen Vers mitgebracht oder einige Verse aus dem Römerbrief, wo Paulus das auch deutlich macht. Das ist der Abschluss eines größeren Kapitels oder von drei Kapiteln, die Kapitel 9 bis 11, wo Paulus über das Volk Israel spricht und über Geheimnisse in Verbindung mit dem Volk Israel, Fragezeichen, die er hat, Unklarheiten, Wünsche, Sehnsüchte. Da ist eine ganz bunte Mischung zu finden bei Paulus in diesen drei Kapiteln. Sehr spannende Kapitel, wo es auch um die Zukunft Israels geht. Und wo er manches nicht versteht. Aber er schließt diese ganze Abhandlung über Gemeinde, Israel, Zukunft und Gott ab mit den Versen 33 bis 36, wo er in eine sogenannte Doxologie, in eine Anbetung hineingeht, wo er betend Lehre weitergibt. Er schreibt dort: O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege! Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas gegeben, dass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und vor allem um diesen letzten Vers soll es gehen, als die ganze Zusammenfassung dessen, was er da geschrieben hat. Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei die Ehre. Oder man könnte auch anders übersetzen, zur Ehre Gottes. Und ich möchte durch diesen Vers in drei Schritten gehen. Und wenn wir uns jetzt mit dem allein Gott die Ehre beschäftigen und wie das hier auch bei Paulus in diesem Abschnitt deutlich wird, Paulus macht das sehr klar. Gott kann nichts von uns bekommen, was er nicht schon hat. Und wir sind Gott alles schuldig, was wir haben. Und wir können Gott nicht irgendwelche Weisheiten aufschließen, die er nicht schon kennen würde. Wir können Gott nichts liefern. Gott steht über allem und alles ist Gottes Eigentum. Alles, was existiert. Jedes menschliche Leben. Alles, was geschieht auf dieser Welt, ist Gottes Eigentum und steht unter Gottes Herrschaft und Aufsicht. Der Gedanke einer totalen und absoluten Autorität ist etwas, was für unsere offene westliche Gesellschaft, das ist einfach bäh. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Gerade natürlich auch mit den Erfahrungen, die wir hier in Deutschland gemacht haben, mit absoluten Autoritäten, die alles für sich beansprucht haben. Wir haben sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und vielleicht fällt es uns manchmal deshalb etwas schwer, das so direkt und klar vor Augen zu malen, dass Gott die absolute Autorität über unser Leben hat. Wir leben heute nach dem Motto, lebe dein Leben und lass keinen hineinreden. Lebe dein Leben und lass keinen hineinreden. Du kannst leben, wie du möchtest. Du kannst Entscheidungen treffen, wie du möchtest. Alles steht dir frei. Und wenn dich jemand behindert, dann lass dich davon nicht abschrecken. Es gibt keine Neins, es gibt nur Ja's. Du darfst entscheiden, was du willst. Das ist das alte Versprechen, was wir schon im Garten Eden wiederfinden, als Adam und Eva dort waren und eigentlich ein perfektes Leben gelebt haben, mit einer Einschränkung, dass sie von dieser einen Frucht nicht essen durften. Und die Schlange versucht sie und sagt, hey, ess davon. Gott will nur nicht, dass ihr so sein werdet wie er. Ihr werdet sein wie Gott. Das alte Lügenversprechen des Teufels für den Menschen. Ihr braucht dann Gott nicht. Ihr könnt eure eigenen Entscheidungen treffen. Nehmt einfach, greift zu. Und diese Lüge, dieser fatale Irrtum begleitet uns bis heute, weil wir Gott wegstellen zur Seite und uns selbst in die Mitte stellen. Aber Paulus sagt hier, Gott ist Anfang, Mitte und Ende aller Dinge. Und darum geht es heute. Allein Gott die Ehre. Wieso? Allein Gott die Ehre, weil nur er der Ursprung von allem ist. Im Glaubensbekenntnis heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Auch wieder so eine Aussage, die heute ungern gehört wird, die man am liebsten verbannen würde. Die Idee, dass da eine Intelligenz ist, die diese Welt geschaffen hat, dass sie nicht aus sich selbst entstanden ist, dass es nicht Zufall an Zufall an Zufall gekettet ist über Milliarden von Jahren, sondern dass da ein Schöpfer dahinter steht, der sich etwas dabei gedacht hat. Das will man heute nicht hören, weil das ja bedeuten würde, dass dieser Schöpfer etwas zu sagen hat in mein Leben hinein, wenn er mich erschaffen hat. Und heute an den Schulen und in der Gesellschaft ist es klar, alles ist aus sich selbst entstanden. Alles ist Zufall. Alles hat keinen Sinn, keine Bedeutung, weil es einfach nur eine Ankettung von zufälligen Ereignissen ist. Die Bibel zeigt uns ein anderes Bild und wir werden uns damit in der nächsten Predigtreihe etwas genauer beschäftigen mit den Expeditionen in die Urgeschichte. Wir werden in die Urgeschichte hineingehen, in die früheste Zeit der Menschheit. Und wir werden uns in der nächsten Predigtreihe ab Oktober mit den ersten 11 Kapiteln der Bibel beschäftigen, wo es genau um diese Fragen geht, wie Gott die Welt geschaffen hat, was das alles bedeutet. Aber für uns heute ist das erst einmal nur, dass wir verstehen, alles hat in Gott seinen Ursprung. Und wenn wir uns diese Schöpfung anschauen, wenn wir uns anschauen, was für ein Reichtum da ist, wenn wir einfach nur hier rausschauen, in das wunderschöne Augustfehn, ins Ammerland. Aber wenn es dann weitergeht, wenn wir uns angucken, wir können in die kleinsten Details des, des ganzen Universums hineingehen, in die Atome und was noch dahinter verborgen ist, an kleinen Sachen, die wir niemals sehen werden, nie verstehen werden vielleicht. Und wenn wir in die andere Richtung blicken, in die gigantischen Galaxien, in die Sterne, Sterne, die so groß sind teilweise wie unser ganzes Sonnensystem und noch viel größer. Wenn wir uns anschauen, was für Ausmaße das hat, die nie ein Mensch sehen wird. Nie werden Menschen das sehen, was Gott alles erschaffen hat. Wir werden nie zu einem Ende kommen mit unserem Staunen, mit den größten Teleskopen, die wir bauen. Was für eine Verschwendung Gott in der Schöpfung hineingesteckt hat, in diese Welt. Das ist einfach faszinierend. Und wir sind nur ein Staubkorn in diesem Universum. Und wieso hat Gott das alles erschaffen? Wieso hat Gott diese Verschwendung in diese Welt hineinkommen lassen? Damit wir auf unsere Knie fallen und immer wieder und immer mehr anbeten. Und wir werden immer neue Sachen entdecken, die uns staunen lassen und haben immer mehr Grund hinzufallen und anzubeten. Das ganze Universum ist nicht für uns geschaffen, sondern das ganze Universum ist erschaffen, dass wir einen Anreiz haben, auf die Knie zu fallen, um Gott anzubeten. Das ganze Universum soll zur Anbetung Gottes dienen, dass wir verstehen, mit was für einem gigantischen Gott wir es da zu tun haben. Mit was für einer Macht, die dahinter steht, die das alles möglich geschaffen hat. Die Natur ist geschaffen zur Ehre Gottes. Und das hat ganz praktische Konsequenzen für uns. Was bedeutet das jetzt für unseren Umgang mit dieser Natur? Wenn die Natur geschaffen ist zur Ehre Gottes und nicht zu unserer eigenen Verfügung. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Los Angeles River. Der Fluss in Los Angeles. Das ist ein Fluss. Also wir haben ja Vorstellungen von Flüssen, dass sie so schön harmonisch durch die Landschaft schlängeln und so. Ich habe in Los Angeles ein Jahr gelebt. Ich bin mit dem Auto vorbeigefahren an diesem Fluss, habe ihn auch vom Flugzeug aus gesehen und habe mir gedacht, was ist das? Ich wusste das nicht. Und dann habe ich gefragt und sagte, das ist ein Fluss. Das ist unser LA River. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Eingezwängt in Beton, weil er unbequem ist mitten in der Großstadt. Das sieht man auch, das ist natürlich so dunkel, das sieht man so schlecht, das ist schade. Ich war mit meinen Eltern unterwegs in einem Nationalpark, Redwood National Park, in der Nähe von San Francisco, wo die großen Mammutbäume sind. Habt ihr das mal gesehen? Was für Giganten das sind? Ich stand in einem Mammutbaum drinne. Da gab es einen, der wurde als Hochzeit Suite benutzt früher. Der wurde innen hohl gemacht, da konnte man ein Bett reinstellen und übernachten. Da waren sogar Fenster in den Baum reingeschnitzt. Jetzt seht ihr das Bild und ich zeige euch mal, als die Europäer nach Amerika gekommen sind, war die ganze Küste San Francisco voll mit diesen Bäumen. Heute ist so viel übrig davon. Der Rest wurde abgeholzt, gnadenlos. Und teilweise hat man damit nichts anfangen. Die haben das nur abgeholzt aus Sport teilweise. Manches wurde dann auch benutzt, aber vieles wurde einfach gnadenlos abgeholzt. 5% der ursprünglichen Masse ist noch übrig. Das hier. Da ist dein Fernseher und dein Computer und dein Radio. Dein Elektroschrott wird irgendwo nach Afrika hin verschifft, dort auf einen großen Müllberg draufgeschmissen und da gibt es Menschen, die bauen da Häuser drauf und leben davon, dass sie das sortieren. Das sind Quadratkilometer an Elektroschrott, die die ganze Umwelt dort verpesten. Und wir geben das ab und machen uns keine Gedanken mehr darum. Aber an einer anderen Stelle auf dieser Welt verseucht es diesen Planeten. Die Wandertaube aus den USA, auch so eine spannende Sache. Noch vor 200 Jahren gab es ungefähr 5 Milliarden von diesen Vögeln. Fast so viel, wie es Menschen heute gibt. 5 Milliarden. Innerhalb von knapp 100 Jahren war der Vogel ausgerottet. Man hat manchmal zigtausende von denen aus Sport an einem Tag abgeschossen, weil man dachte, die werden nie zu Ende gehen. Und das ist die letzte Wandertaupe, die 1914 gestorben ist. Und seitdem gibt es den Vogel nicht mehr. Von Menschen ausgerottet. Innerhalb von 100 Jahren. Das so ein paar Beispiele, ich glaube, ich habe keine mehr, nee. So ein paar Beispiele dafür, wie wir Verwalter in dieser Welt sind. Und meine Frage, geschieht das zur Ehre Gottes? Wie wir mit dieser Natur umgehen? Dient das der Ehre Gottes? Und ich bin weder ein verkappter Grüner, ein Öko-Ideologe, einer, der Bäume kuschelt, das bin ich nicht. Aber ich bin auf der anderen Seite auch jemand, der sich immer wieder verwundert, die Augen reibt, mit welcher Brüstkeit manchmal Christen jeglichen Umweltschutz auch zur Seite tun. Man kann natürlich über verschiedene Themen verschiedener Meinung sein, auch Fragen stellen, auch über jetzt Klima und Klimaerwärmung und all die Sachen. Man kann da Fragen stellen. Aber so zu tun, als hätte der Mensch keinen negativen Einfluss auf diese Erde, also da muss man schon ganz schön die Augen zumachen vor der Realität. Gott hat uns diese Erde gegeben, ich werde gleich noch darüber sprechen. Aber zum Auftrag, dass wir sie verwalten zu seiner Ehre. Weil er der Ursprung von allem ist. Die Frage ist, tun wir das? Und wie können wir das tun? Da möchte ich uns ganz bewusst herausfordern. Und ich bin da nicht besser als irgendwer anders. Wir alle machen uns manchmal überhaupt keine Gedanken über die Folgen unseres Lebens. Und in Wolfsburg gab es mal so eine, in der Autostadt, so eine Installation, wo man sich mit dem Fuß auf einen Bildschirm stellen konnte und dann angeben konnte, wie viel man zum Beispiel verheizt pro Monat, wie viel man isst, wie viel Kleidung und so weiter. Und dann konnte man dort angezeigt bekommen, wie viele Planeten Erde es geben müsste, wenn alle anderen Menschen genauso leben wollten wie ich. Und man muss schon alle Schalter ziemlich weit runterziehen, damit man mit einem Planeten Erde klarkommt. Wir betreiben Raubbau an der Schöpfung Gottes. Und wir sollten darüber nachdenken, wie wir das ändern können. Und ich möchte uns dazu einfach ermutigen, neu über die Natur, nicht als etwas, als einen Selbstbedienungsladen nachzudenken, sondern als ein Geschenk Gottes, das uns anvertraut ist, zu seiner Ehre und nicht zu unserem beliebigen Nutzen. Also allein die Ehre Gottes, weil nur er der Ursprung von allem ist. Als zweites, allein Gott die Ehre, weil nur er alles sicher in seinen Händen hält. Im Bereich der Verteidigung des christlichen Glaubens gibt es ein gutes Argument dafür, dass die Welt nicht zufällig entstanden sein kann. Man nennt das Argument von der Feinjustierung des Universums. Habt ihr davon schon mal gehört? Die Feinjustierung des Universums. Das bedeutet, wenn man nur kleinste Details dessen, wie die Welt zusammengesetzt ist, verändert. Nur minimalste Parameter, manchmal im Mikrometerbereich. Dann würde das Leben auf dieser Welt nicht möglich sein. Wenn unsere Erde nur ein paar Zentimeter anders stehen würde im Universum, wie sie jetzt steht, im Vergleich zur Sonne, gäbe es kein Leben auf dieser Erde. Wenn der Zusammenhalt der Atome nur ein klitzekleines bisschen anders wäre, als er es ist, dann gäbe es überhaupt gar keine Materie auf dieser Welt. Gott hat die Welt so zusammengestellt, dass sie so ist, wie sie ist, dass Leben möglich ist, dass etwas da sein kann. Und es müsste sich nur eine Kleinigkeit ändern und alles würde in sich zusammenbrechen. Diese Welt wird gestützt und getragen durch die Liebe Gottes zu uns. Und er müsste seine Hand wegziehen nur und alles würde verpuffen. Aber er tut es nicht. Er hält die Welt zusammen. Er lässt sie leben. Er lässt uns leben. Er hält die Welt sicher in seinen Händen. Und deshalb verdient er unsere Ehre und Anbetung. Natürlich entsteht daraus eine Frage. Eine Frage, die sehr oft gestellt wird in diesem Zusammenhang. Warum lässt Gott Leid dann zu? Und die Frage entsteht vor allem aus zwei Sachen heraus. Erstens, wenn Gott allmächtig ist und wenn Gott Liebe ist, wie passt das dann zusammen? Wenn er Liebe ist, dann müsste er doch alles Leid in dieser Welt wegnehmen. Und wenn er allmächtig ist, dann hätte er auch die Möglichkeiten dazu. Aber entweder ist er allmächtig, aber ohne Liebe, weil das Leid da ist. Oder er ist zwar liebevoll, aber er ist nicht allmächtig, weil er nicht in der Lage ist, das Leid zu beseitigen. Ist eines der häufigsten Argumente, das gegen die Existenz Gottes eingebracht wird. Und ich kann das nur in aller Kürze machen, aber wir können uns auch mal gerne ausführlicher darüber unterhalten. In aller Kürze versuchen zu erklären, wieso ich dennoch daran glaube, dass Gott allmächtig und Liebe ist und dass das doch mit dem Leid in der Welt zusammenpasst. Erstens, wir müssen uns fragen, was sind die Quellen des Leids? Woher kommt das Leid in dieser Welt? Das eine ist durch die Natur und durch die Umwelt. Also da gibt es Naturkatastrophen, wie wir jetzt sehen, in den USA, Mexiko, Erdbeben, Hurricanes, anderes, Kometen, die aus dem Universum auf uns einprallen. Es gibt Unfälle, die einfach geschehen. Stürzt ein Ast auf den Kopf, bist du tot. Und es gibt, was haben wir da noch, Krankheiten, die uns plagen. Also eine Quelle des Leids sind ganz natürliche Sachen. Eine andere Quelle des Leids sind die Menschen. Mobbing, Prügel, andere Sachen, Missbrauch, alles, was wir uns gegenseitig antun, wo wir uns Leid zufügen. Und da sind wir sehr gut drin. Und der Mensch wiederum hat Einfluss auf all die drei Sachen, die vorher genannt worden sind, durch seinen Umgang mit der Umwelt. Krankheiten sind entstanden, weil Menschen manchmal diese Krankheiten gefördert haben. Naturkatastrophen entstehen, wenn Menschen zum Beispiel zu tief in die Erde bohren und sich wundern, wieso plötzlich ein Erdbeben auftaucht. Oder eben durch Klimaerwärmung, wenn es sie gibt, menschengemacht. Auch dadurch entstehen Naturkatastrophen und. Das hängt also wieder mit zusammen. Und das hängt mir jetzt kann man die Frage, okay, gut, es gibt diese zwei Quellen und der Mensch spielt eine wichtige Rolle da drin. Wie hängt das jetzt alles wieder mit Gott zusammen? Ich habe mal versucht, ein bisschen künstlerisch tätig zu sein, seid gnädig mit mir. Danke, Diana. Ich hatte keine gute Note im Kunstunterricht, aber ich denke, man kann erkennen, worum es geht. Hier ist die Erde. Als Gott den Menschen erschaffen hat, hat er dem Menschen einen Auftrag gegeben. Sorge dich um die Welt. Verwalte diese Welt. Das war der Auftrag Gottes an den Menschen. Die Natur, die Erde, hängt am Menschen dran. Jetzt war natürlich Gottes ursprüngliche Idee, wenn der Mensch Verwalter der Natur sein soll, dann ist das eine Last wie so ein Klotz am Bein, die viel zu schwer ist für den Menschen. Er soll sich ja an Gott halten. Gott hilft ihm, diese Last zu tragen. Er sollte das ja gar nicht alleine machen, sondern aus der perfekten Beziehung zu Gott heraus. Aber der Mensch hat eine andere Entscheidung getroffen. Hat gesagt, Edgy Badge, ich werde so sein wie du. Ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin der Herr meines eigenen Lebens. Ich weiß genau, was gut und was richtig ist. Und er hat sich entfernt von der haltenden Hand Gottes und hat gesagt, ich werde diese Last alleine tragen. Und wir sehen, was daraus geworden ist. Wir sehen, was daraus entstanden ist. Das Problem für die Erde, für die Natur ist, Gott hat das Schicksal der Natur an das Schicksal des Menschen gekettet. Und mit seinem Ungehorsam und mit seinem Absturz hat der Mensch die ganze Welt mit hinabgezogen in den Abgrund. Wenn wir uns also danach fragen, wie kann das sein, dass es Leid in dieser Welt gibt, dann müssen wir nicht nach oben gucken. Weißt du, wo du hingucken musst? Guck in den Spiegel. Wir sind der Ursprung des Leids in dieser Welt, nicht Gott. Gott hat dem Menschen etwas gegeben, ein wunderbares Geschenk, nämlich die Fähigkeit zu lieben. Aber was bedeutet Liebe? Liebe bedeutet, wir haben das gestern bei der Hochzeit hier gesehen, eine freie Entscheidung zu treffen. Ein Roboter kann mich nicht lieben, solange er nicht die Freiheit hat, diese Entscheidung alleine zu treffen. Gott hat den Menschen mit der Fähigkeit zur Liebe geschaffen, dass er Gott lieben soll. Zur freien Entscheidung und deshalb auch der Baum im Garten Eden gehört die Möglichkeit, Nein zu sagen. Wenn ich nicht Nein sagen kann, kann ich mich nicht frei entscheiden. Der Mensch hat Nein gesagt und hat in seiner freien Entscheidung, sich gegen Gott zu stellen, ungehorsam zu sein, das Leid in die Welt hineingebracht. Wenn Gott jetzt das Leid in dieser Welt reparieren möchte, was müsste Gott dann tun? Es gibt zwei Optionen. Die eine Option ist, dass er uns zu Robotern macht. Dass er uns diese freie Entscheidungsmöglichkeit wegnimmt. Möchten wir das? Möchtest du das? Ein Roboter sein, eine Maschine, die Gott programmiert, damit sie das tut, was er möchte? Ich möchte das nicht. Was ist die andere Möglichkeit? Die andere Möglichkeit ist, dass alle Menschen wieder zum ursprünglichen Plan Gottes zurückkehren und sich an die stärkende Hand Gottes stellen. Und dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Und dafür hat er seine Gemeinde in die Welt gesandt. Und dafür machen wir Pro Christ, damit diese Möglichkeit Realität wird. Und alle Menschen aus einer freien Entscheidung Ja zu Gott sagen. Und dann kann Gott das Leid aus dieser Welt entfernen, weil wir uns damit einverstanden erklären, weil wir uns ganz in Gottes Abhängigkeit begeben. Und manchmal fragen wir uns, wieso lässt Gott das zu in unserem Leben? Aber was wir verstehen müssen ist, es ist eigentlich ein größeres Wunder, dass nicht ständig etwas passiert, als dass es eine Katastrophe ist, dass etwas passiert. Unser Leben ist immer nur einen Millimeter, eine Sekunde entfernt vom nächsten großen Crash. Jederzeit kann etwas passieren, was unser Leben komplett durcheinander würfelt. Und dass das nicht jederzeit passiert, sondern dass wir die meiste Zeit unseres Lebens relativ beschützt durchs Leben gehen, ist Gottes Gnade für uns. Er hält die Welt sicher in den Händen, so gut das angesichts unserer eigenen Entscheidungen möglich ist. Und wenn ein Mensch einem anderen Menschen Böses tut, dann ist das furchtbar. Aber Gottes Möglichkeiten sind selbst von Gott eingeschränkt. Wenn einer eine Waffe in der Hand hält und einem anderen an den Kopf hält, dann müsste Gott diesem Menschen diese Möglichkeit zur freien Entscheidung wegnehmen, damit er nicht abdrückt, wenn er das möchte. Und Gott hat sich da eingeschränkt und hat gesagt, ihr Menschen wisst, was gut und richtig ist. Zumindest glaubt ihr das. Ihr müsst diese Entscheidungen treffen. Und daraus entsteht Leid. Aber wir dürfen dennoch dankbar sein, dass nicht noch viel mehr Leid da ist. Dass nicht noch viel mehr zusammenbricht. Dass nicht noch viel mehr kaputt geht in dieser Welt. Und manchmal verstehen wir es im Nachhinein, erst mit einer größeren Perspektive, wieso etwas passieren musste. Gott hat eine andere Sicht auf diese Welt, eine größere Sicht. Und ich weiß nicht, ob ihr Corrie ten Boom kennt, die Holländerin, die im Konzentrationslager gewesen ist mit ihrer Schwester und durch einen Zufall rausgekommen ist und dann auch durch die ganze Welt gegangen ist, um Gottes Vergebung auch zu predigen. Und sie hat das Bild immer benutzt eines Teppichs. Gott knüpft einen Teppich mit jedem Leben. Und wir sehen im Moment nur die einzelnen Fäden. Aber wenn Gott einmal den Teppich umdreht, dann sehen wir das ganze Bild. Auf einer Seite sieht der Teppich aus wie Chaos, wo nichts einen Sinn macht. Und auf der anderen Seite ist der Teppich ein wunderschönes Werk geworden. Und so ist das auch mit unserem Leben. Dass wir Gott vertrauen lernen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und wenn nicht alles gut ist, ich sage damit nicht, dass alles gut ist, aber dass in der längeren Perspektive manchmal etwas Wertvolles daraus werden darf, auch wenn wir das jetzt nicht sehen und verstehen. Allein Gott die Ehre, weil nur er alles in seinen Händen sicher hält. Und allein Gott die Ehre, weil nur er unserem Leben Sinn und Orientierung gibt. Die wichtigste Frage, die ein Mensch sich stellen kann, die tiefste Frage, die ein Mensch sich stellen kann, ist: Wozu um alles in der Welt lebe ich? Hat das Leben einen Sinn? Hat das Leben einen Zweck? Es gibt verschiedene Antworten auf diese Frage, verschiedene Sinnkonzepte. Da gibt es das radikalste Konzept von denen, die sagen, das Leben hat keinen Sinn. Das ist der Nihilismus. Es hat alles keinen Sinn. Nimm das Leben so, wie es kommt, aber such nicht nach einem Sinn. Es gibt andere, die sagen, dass der größte Sinn im Leben ist, es gesund zu sein. Das ist die Fitness-Kategorie. Die anderen sagen, das Wichtigste im Leben ist es, im Job erfolgreich zu sein. Das nächste ist, es ist wichtig, gut auszusehen. Andere suchen ihren Sinn in der Esoterik, in der unsichtbaren Welt. Andere suchen den Sinn im Leben in der Sexualität. Andere nur im Spaß, einfach das Leben genießen. Es gibt verschiedene Angebote. Und wir leben heute in einer Zeit, wo diese Frage nach dem, wer bin ich und was ist mein Sinn im Leben, eine der wichtigsten Fragen ist für die nachkommende Generation und wo sie keine Antwort darauf finden. Wer bin ich? Was ist meine Identität? Und so wie bei einer Autofahrt, wenn wir dort das falsche Ziel eingeben, weil es vielleicht die Städte gleich heißen, oder wenn wir die falschen Karten mitnehmen und uns wundern, dass wir nicht ans richtige Ziel kommen, so ist das auch im Leben. Wenn ich an den falschen Zielen mich orientiere, komme ich nicht an. Und wenn ich die falschen Karten nehme, komme ich auch nicht an. Sondern ich muss die richtige Karte haben und ich muss wissen, wohin es wirklich gehen soll. Und Gott gibt uns Karte und Ziel für unser Leben. Und ich möchte 1. Mose aufschlagen. Wir werden uns, wie gesagt, in unserer nächsten Predigtreihe noch intensiver damit beschäftigen. Aber in 1. Mose 1 finden wir Orientierung für diese Frage. In 1. Mose 1, 27 sagt Gott: Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Also als Abbild oder als Ebenbild, bekannteres Wort dafür. Was ist ein Ebenbild? Früher haben die Herrscher Ebenbilder von sich aufgestellt im ganzen Königreich, weil die Leute ja keine Fernseher hatten und nicht wussten, wie ihr König aussieht, wer gerade herrscht. Und deshalb hat Gott Statuen in dieser ganzen Welt aufgestellt, also haben die Könige Statuen in der ganzen Reich aufgestellt, damit die Menschen wissen, wer herrscht dort. Oder sie haben es auf Münzen prägen lassen. Das waren die Ebenbilder der Könige, dass jeder sofort weiß, wer herrscht. Wir sind Gottes Statue in dieser Welt. Wir sind sein Ebenbild, damit jeder weiß, wer in dieser Welt herrscht. Und wir haben das verbunden mit einem ganz konkreten Auftrag. Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Ich hatte das erwähnt, wir haben einen Auftrag, uns um diese Natur, um diese Welt zu kümmern. Und wenn jetzt, das ist natürlich ein blödes Beispiel, aber das ist das Beste, was mir dazu eingefallen ist, wenn jetzt Außerirdische kommen würden auf diesen Planeten und sie hätten keine Ahnung von Gott und sie würden sich die Menschen anschauen und sie wüssten, von diesen Menschen erfahre ich etwas über den Gott, an den sie glauben. Das ist Ebenbild sein. Was für ein Bild von Gott transportieren wir? Wen sehen die, wenn sie uns anschauen? Was für einen Gott sehen sie in uns als Ebenbilder Gottes? Und wir Menschen haben furchtbar versagt. Das ist keine Überraschung. Und deshalb ist Jesus gekommen, der Gott, der Mensch geworden ist, als perfektes Ebenbild des Vaters, um uns zu zeigen, wie das funktionieren kann, wie das aussehen kann, dass wir verstehen, mit was für einem Gott wir es überhaupt da zu tun haben, damit wir besser Ebenbilder dieses Gottes sein können. Zur Ehre Gottes zu leben, bedeutet also, ein Leben zu führen, durch das Gottes Wesen und Charakter sichtbar wird. Wenn jemand dich anschaut, soll er Gott sehen. Wenn jemand Jesus anschaut, Gott sieht. Dass wir sagen können, und das ist natürlich totaler Arroganz, wenn wir das so sagen würden, aber das ist das Ziel. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer dich sieht, sieht den Vater. Und dann, dass man sich hinsetzen kann und sagen kann, so wie der ist, aha, 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 so ist Gott. Das ist unser Sinn und Ziel im Leben. Das geschieht auf ganz verschiedenen Ebenen. Und da gibt es das Besondere, wie wir Gott anbeten können, durch unser Leben hier im Gottesdienst zum Beispiel. Und es gibt das Alltägliche. Ich habe mal wieder ein Zitat von Luther, das passt ja in dieses Jahr. Eine Melkerin kann Kühe melken zur Ehre Gottes. Dass wir durch den Alltag zur Ehre Gottes leben können und nicht nur durch das Besondere. Dass du in deinem Umgang mit deiner Frau und du im Umgang mit deinem Mann zur Ehre Gottes leben kannst, so wie du mit ihnen umgehst. Im Umgang mit deinen Kindern, mit deinen Enkeln, im Umgang mit deinen Freunden, am Arbeitsplatz, wie ernst du deinen Job nimmst, wenn die Menschen das sehen, wie du über deinen Arbeitgeber redest, über Kollegen, an der Schule, Ausbildung, Studium, in der Werkstatt, beim Zahnarzt. Jeder Moment unseres Lebens kann ein Moment zur Ehre Gottes sein oder ein Moment sein, wo wir die Ehre Gottes verdunkeln, weil wir ein anderes Bild von Gott zeichnen. Das geschieht nicht nur im Besonderen, sondern es geschieht jeden Tag. Jeder Tag soll ein Gottesdienst sein, der Gott gerecht wird und ihn angemessen widerspiegelt. So leben wir allein zur Ehre Gottes. Allein Gott die Ehre, weil nur er der Ursprung von allem ist. Allein Gott die Ehre, weil nur er alles sicher in seinen Händen hält. Und allein Gott die Ehre, weil nur er unserem Leben Sinn und Orientierung gibt. Amen.